Vater, wir preisen dich heute Morgen, weil wir dich lieben von ganzem Herzen, weil wir ja wirklich zehren aus deiner Liebe, dass ja, weil wir spüren, dass deine Liebe uns durchdringt, uns begleitet, mit uns ist, alles verändert und ja, uns stark sein lässt. Danke, dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Danke, dass wir uns freuen dürfen an dir. Danke, dass wir jeden Gedanken unter deinen Gehorsam bringen dürfen und jedes Problem und jede Herausforderung. Danke, dass die Freude niemand rauben kann. Danke, dass der Feind nicht in der Lage ist, uns die Freude wegzunehmen. Und danke, dass diese Freude uns stark macht, dass sie uns stehen lässt, dass sie uns vorwärts gehen lässt, dass sie uns glauben lässt, dass sie uns ja das tun lässt, wozu du uns berufen hast. Vater, die Welt sucht nach dieser Freude und sie findet sie nicht, aber du hast diese Freude und diese Fülle. Und danke, dass wir Zugang haben zu dieser Freude und zu dieser Fülle auch heute Morgen. Danke, dass dein Wort ja uns wieder verändert, uns näher bringt zu dir, wieder Dinge offenbart, groß macht, Dinge herausschneidet, andere Dinge dazu gibt. Herr, wir lieben dein Wort und wir lieben dich und wir lieben deine Gegenwart. Deine Gegenwart ist so kostbar. Danke, dass wir dich heute Morgen auch wieder anbeten durften, dass wir dich loben und preisen durften, dass wir dir sagen durften aus der Tiefe unseres Herzens, wie sehr wir dich lieben. Und wir schauen auf dich. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und du bist treu, du wirst uns nicht verlassen. Du bleibst, du bleibst, du bleibst, du bleibst. Und danke, dass alles, wirklich alles uns zum Besten dienen muss, weil wir nach deinem Ratschluss berufen sind und weil wir auf dich schauen und weil du mit uns bist. Danke, Jesus, dass du aus dem größten Hundehäufchen in unserem Leben den besten Dünger machst für die nächste Ernte. Und dafür danke ich dir. Danke, Jesus. So, es kann nur unser Gott, nur du bist in der Lage dazu, alles zu gebrauchen. Und dafür danken wir dir. Vater, wir danken dir für die Tage der Finsternis und für die Tage des Lichts. Wir danken dir für die Tage der Traurigkeit und wir danken dir genauso für die Tage der Freude, weil alles uns zum Besten dienen muss. Danke, dass du einen wunderbaren Plan hast in unserem Leben. Und danke, 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 dass wir alles auf dich werfen dürfen. Und danke, dass wir von dir wieder empfangen. Halleluja. Amen. Uiuiui, heute ist die Salbung stark hier, oder? Merkt ihr das? Echt schön. Macht Spaß, oder? Hey, wir schauen auf den Herrn, oder? Wir schauen nur auf den Herrn und auf nichts anderes. Und das lässt uns stehen, das lässt uns gehen, das lässt uns am Ball bleiben. Und ja, heute habe ich eine Geschichte über einen Mann in der Bibel, der ist sehr interessant. Also es gibt ja einige interessante Charaktere in der Bibel, ja. Es gibt einige schwierige oder fast nur schwierige Charaktere in der Bibel. Ich denke mir manchmal, was Gott sich da so ausgesucht hat, da wäre ich wahrscheinlich weitergegangen. Aber Gott sei Dank ist unser Gott so, wie es, ne? Und wir schauen uns heute mal die Geschichte von Jona an, ab Jona 1, Vers 1 in Luther und es ist echt bemerkenswert, was für Leute Gott sich da raussucht. Und da heißt es, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, des Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und es ist interessant, manchmal denkt man in der heutigen Zeit, Gott sieht nicht alles. Gott kriegt nicht alles mit. Gott sieht alles und Gott bekommt alles mit. Und auch damals hat er alles gesehen, was in dieser großen Stadt los war. Vers 3, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Super Typ, ne? Gott sagt, hey, ich habe eine Botschaft für dich, mach dich auf, geh in die Stadt, sag, was schräg läuft und er will abhauen, ne? Er will fliehen. Und er kam hinab nach Jaffo und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn, weit weg vom Herrn, weit weg vom Herrn, weit weg vom Herrn. Auch schon mal gedacht, ich fliehe vor dem, was der Herr vorhat, ich renne weit weg, ich will meine Ruhe, ich fliehe, vielleicht jetzt nicht mehr, vielleicht früher mal, vielleicht hattest du mal so eine Phase in deinem Leben, wo du gedacht hast, oh, ich möchte weg von dem, was der Herr vorhat. Leute, das kann auch was ganz Banales sein, wo der Herr dir sagt, entschuldig dich bei deinem Arbeitskollegen, entschuldig dich bei deinem Nachbarn und denkst, nö, niemals. Ja, würdest du nicht so formulieren, ich auch nicht. Aber wenn wir dann in unser Herz schauen und merken, es bockt extrem, dann merken wir, wir wollen eigentlich weg vom Herrn. Wir wollen eigentlich nicht weg vom Herrn, wir wollen beim Herrn bleiben, aber wir wollen nicht, dass der Herr uns sagt, was er sagen will. Wir wollen, dass er was anderes sagt, dass er uns von der Angel lässt, von der Leine lässt, dass er uns unseren Weg gehen lässt. Und Jona war hier so derselbe Typ Mensch. Er dachte sich, ich nehme mir ein Schiff, ich fahre weg und dann habe ich meine Ruhe. Aber das geht nicht. Geht nicht. Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Da ging's ab, hä? Da ging so richtig ab. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ihren Besitz. Sie verloren ihren Besitz durch den Ungehorsam von Jona. Sie warfen den Besitz, ihre Ladung, vielleicht sogar die Fahrt, warum sie die Fahrt angetreten haben, weil sie Händler waren, warfen sie über Bord. Das ist ja eigentlich die Vollkatastrophe für jemand, wenn er seine Waren über Bord wirft. Die sind verloren für immer. Ja? Aber sie hatten ein Ziel, sie wollten, dass das Schiff leichter wird und dass es vielleicht dann nicht untergeht. Ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Ich finde es so interessant in dieser Geschichte, wenn wir die auf die heutige Zeit beziehen, wie manchmal Christen, die Ursache des Problems sind, schlafen. Andere kämpfen und machen und tun, dass das Schiff nicht untergeht. Es ist Jona seine Schuld, wegen ihm ist der Sturm und er liegt unten und schläft. Schon mal mitgekriegt, dass manche Menschen Angst und Bange ist und manche Christen schlafen und sagen, jo, mein Problem, geht mich nichts an. Ich dachte so, wow, das überführt uns heute Morgen so ein bisschen. Das hat mich so ein Stück weit überführt, wo ich gespürt habe, wie kann der da unten liegen und schlafen? Wie kann man schlafen, wenn ein Schiff durch Wellen hoch und runter geworfen wird? Und es müssen solche Wellen gewesen sein, solch ein Sturm, wie die Schiffsleute, die Seefahrer, die Haudegen noch nie erlebt haben. Die haben bestimmt schon einige Stürme erlebt, aber so einen Sturm noch nicht, sonst wären sie nicht so in Panik geraten. Die waren in Panik. Die dachten, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert oder der Sturm nachlässt, das Schiff hält es nicht mehr länger aus. Sie wussten, was ein Schiff aushält und sie wussten auch, wann ein Schiff bricht. Und sie dachten, noch so ein Hauer, noch so ein Brecher, noch so eine Welle, noch so was, was gegen das Schiff schlägt und es zerbricht. Und er schläft. Vers 6. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du, Mann? Alter, geht's noch? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Sie hatten schon alle Götter durch. Uns änderte sich nichts. Auch das ist interessant, ne? Alle Götter hatten sie durch und es änderte sich nichts. Somit wussten sie, keiner dieser Götter hilft. Keiner dieser Götter kann helfen. Es ist ein größerer Gott, der diesen Sturm macht und nur dieser größere Gott kann helfen. Also gingen sie zu jedem und gesagt, du betest zu deinem Gott, du zu deinem, wir zu unserem und wir schauen, ob sich irgendwas verändert. Und merkt ihr, dass alles in unserem Leben Ursache und Wirkung hat. Manche Stürme in unserem Leben sind nicht durch Zufall da oder weil Gott langweilig war, sondern weil wir ihm aus der Schule laufen. Weil wir weglaufen von Gott. Und das tun wir heute nicht mehr körperlich, das tun wir heute in unserem Herzen. Wir schließen unser Herz. Wir verschließen uns für Gott, für das, was Gott will. Wir suchen unseren Weg zu gehen. Wir suchen, ist es Rebellion. Es ist, der Herr hat das Recht auf meine Meinung, in welcher Form auch immer. Aber wir sehen, dass alles Ursache und Wirkung hat. Und manchmal hat das Leid in dem Leben unserer Geschwister oder unseren Nachbarn oder den Menschen in unserem Leben hat Ursache und Wirkung, nämlich wir sind die Ursache. Wir könnten die Ursache sein. Nur mal ein bisschen nachdenken so. Ich will niemand zu nahe treten, heute Morgen auf gar niemanden mit dem Finger zeigen, sondern einfach nur, dass wir ein bisschen nachdenken. Könnte sein, dass das Gute im Leben von manchen Menschen durch uns kommt, aber auch manchmal die Stürme, auch manchmal die Wellen und die Winde. Wenn wir Gott aus der Schule laufen. Kann es sein? Krass, oder? Vers 7. Und er sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Die Leute damals war manchmal, und die haben das losgeworfen. Die wussten damals, man kann es loswerfen und dann fällt es auf den Übeltäter im besten Falle. Oder daraus wird offenbar, warum es ein Problem gibt. Die Leute heute verstehen das gar nicht mehr, gell? Wir werfen auch kein Los mehr. Wir haben den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit in uns. Und wir zapfen die Quelle der Wahrheit an, nicht die Quelle vom Teufel. Ja? Aber Die Leute heute, die nehmen alles hin, wie es ist und sagen, na, dann ist es halt so. Aber alles hat Ursache und Wirkung. Alles hat Ursache und Wirkung. Ja, auch die ganzen Naturkatastrophen, die jetzt immer mehr werden, das hat alles Ursache und Wirkung, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also sie schauen und machen das los, um zu schauen, warum es so übel geht. Und als sie losten, traf Jona. Interessant, gell? Da sprachen sie zu ihm, sag uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Und von welchem Volk bist du? Seht ihr, wie schlau die waren? Die stellen 4 Fragen, die sind ganz wichtig. Was ist dein Gewerbe? Bist du ein Zauberer? Bist du ein Übeltäter? Bist du ein Mörder? Bist du ein Auftragskiller? Was bist du für einer? Du musst Böses getan haben, sonst würde der Gott, der das gerade fabriziert oder zulässt, nicht gegen dich sein. Die Leute haben damals schon ein bisschen mehr verstanden wie die Leute heute, gell? Sag uns, um wessen Willen, was ist dein Gewerbe, wo kommst du her? Mit anderen Worten, was machst du überhaupt auf dem Schiff? Wo willst du hin? Was ist dir der Grund deiner Reise? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Kommt eine interessante Aussage von Jona, Vers 9. Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn. Ich finde es so interessant, was er hier sagt. Nämlich, das tut er gerade nicht. Er fürchtet überhaupt nicht den Herrn. Sonst würde dem Herrn nicht weglaufen. Wir haben gerade gehört, wir sollen den Herrn fürchten. Aber er fürchtet den Herrn nicht, er läuft dem Herrn weg. Er ist aber überzeugt in seiner Religion, in seiner christlichen Prägung, ich fürchte den Herrn. Wir können immer schön Visitenkarten verteilen im Geist und sagen, ich fürchte den Herrn. Aber unsere Früchte, und das hat Jesus gesagt, ein Baum erkennt man an den Früchten. Ja? Wer ist wirklich gehorsam? Der, der das tut, was der Herr sagt, oder der, der weiß, was der Herr will? Natürlich der, der tut, was der Herr sagt. Und er sagt, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Jetzt kommt er drauf und sagt ihnen, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Sie wussten, der Typ ist unser Problem, er ist die Ursache des Sturms, er ist die Ursache über das ich sage jetzt mal, den Zorn des Herrn, ja, warum das alles uns widerfährt, der Typ ist schuld. Da sprachen sie zu ihm, Vers 11, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümer. Es war eine permanente Steigerung des Sturms. Dass sie da noch Zeit gefunden haben, sich zu unterhalten, ist schon bemerkenswert. Und jetzt die Reaktion von Jona ist wieder der Oberhammer. Also, den möchte ich nicht unbedingt in der Ewigkeit treffen. Das ist ein komischer Vogel, aber der ist auch verändert. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Super Idee. Auch schon mal so gedacht. Unfassbar. Anstatt zu sagen, hey, ich laufe dem Herrn weg, jetzt machen wir das, was der Herr will, wir drehen jetzt um und ihr fahrt mich zurück ans Land. Hätte dann der Sturm aufgehört? Ja, logisch. Weil er wäre wieder im Plan Gottes gewesen. Natürlich ein Umweg, aber zurück. Nee, was macht er? Sind wir manchmal auch so? Hey, ich möchte jetzt sterben, mich kotzt alles an. Ich gebe auf, ich will nimmer alles. Obwohl er ja selber schuld dran ist. Er läuft ja Gott aus der Schule. Er sprach zu denen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Ihr müsst euch mal vorstellen, welche Last er auf diese Leute legt. Möchtest du dabei sein, wo einer ins Meer geworfen wird? Ich weiß nicht, ob du noch gut schlafen kannst. Ich weiß nicht, ob du denkst, das war die richtige Entscheidung, trotz Sturms. Merkt ihr, was er macht? Er nimmt wieder nicht die Verantwortung für die Situation, sondern versucht sie denen zu übertragen. Wenn er Arsch in der Hose gehabt hätte, sagt, ich spring jetzt ins Meer. Nee, er sagt, werft ihr mich ins Meer. Merkt ihr, versteht ihr, was in der Geschichte abgeht? Er versucht schon wieder, die Verantwortung anderen zu geben, die er eigentlich selber tragen sollte und entscheiden sollte. Kommen wir manchmal auch so, entdecken wir uns in der Geschichte? Wenn ich WhatsApp bekomme, Thomas, kannst du beten? Klar kann ich beten. Mache ich auch, aber ich frage mich immer, hast du schon gebetet? Warst du schon in der Gegenwart des Herrn? Wenn ja, warum schreibst du mir dann? Der Herr muss mit dir geredet haben. Denn das sind Leute, die beten nicht oder spüren nichts. Heute Morgen haben wir gehört, wir haben gesungen in dem einen Lied, wir glauben dir, wir schauen nicht auf das Spüren, auf das Fühle. Ich fühle mich auch gern gut. Ich bin auch gern in der Gegenwart des Herrn und bin auch gern als Baby auf seinem Schoß. Aber davon kann ich nicht als Pastor dienen. Ich kann nicht hier vorgehen und erzählen, wie kuschelig beim Herrn auf dem Schoß ist. Kann ich jeden Sonntag erzählen. Davon werdet ihr nicht erwachsen. Das ist Milch, aber das ist kein Fleisch. Und er versucht, ihnen zu sagen, hey, wirft mich ins Meer, denn ich weiß, dass um meinetwillen das große Ungewitter über euch gekommen ist. Ich finde es schon ganz schön frech. Jetzt, wo es offenbar ist, wo es rausgekommen ist, jetzt steht er dazu und sagt ihnen, ich bin's Problem. Vorher legt er sich hin und schläft. Krass, oder? Es ist schon echt eine krasse Herzenshaltung, ein krasses Verhalten, möchte ich mal sagen. Jetzt Vers 13, wie reagieren die Leute? Natürlich, wie ich auch reagieren würde. Ich werfe ihn nicht ins Meer. Ich probiere es erstmal anders, oder? Oder würdest du sagen, super, wir werfen dich über Bord? In einen Sturm, das wäre sein sicherer Tod. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Die haben sich nämlich gedacht, wir fahren zurück, bringen den Typ zurück. Die waren schlauer wie der. Denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Die menschliche Lösung funktioniert nicht. Die menschliche Lösung funktioniert nicht. Wir tun alle rudern in unserem Leben. Wenn wir irgendwo einen Sturm spüren, fangen wir an zu rudern, anstatt zu fragen, Herr, was ist dran? Herr, was willst du? Kennen wir das? Vers 14, als sie merken, wir kommen nicht weiter. Der Sturm wird immer heftiger. Da riefen sie zum Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen. Rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Seht ihr, die hatten Angst, ihn über Bord zu werfen, weil sie dachten, dann kommt erst recht der Zorn Gottes auf sie. Die hatten mehr Glauben wie Jona. Rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Es hat in ihnen was Gutes bewirkt, in einem Motzkampf. Aber Jona, der war schon ein harter Typ, oder? Werft mich ins Meer. Der hat wahrscheinlich gehofft, dass er ersäuft und dann ist er raus aus der Nummer. Raus aus der Verantwortung, oder? Schau mal, wie Gott reagiert. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zum Herrn, jetzt, wo es nach Fisch stinkt. Jetzt, wo es nach Fisch stinkt, kommt er auf die Idee, mal zu Gott zu beten. Ne? Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Wenn es stinkt. Ich glaube, dass es auch irgendwo wieder prophetisch ist für Jesus. Jesus war wie viele Tage in der Hölle? Und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Jetzt auf einmal hat er Angst. Und er antwortete, ich schrie aus der Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen. Naja, was soll... Wenn einer ständig Gott wegläuft, was soll dann Gott machen, ne? Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Jetzt kommt er auf die Tour. Merkt ihr, was er betet? Es geht ihm ständig um sich, nicht um Gott. Ist interessant. Es ist ein fleischliches Gebet, es ist ein seelisches Gebet. Oh Herr, mir geht's nicht gut. Oh, die Wogen umgeben mich. Oh, ich ertrinke. Oh, ich bin im Bauch des Fisches. Und so weiter. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Ja, das Wasser stand ihm förmlich bis zum Hals. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Jetzt erzählt er gerade seine Situation. Man könnte jetzt sagen, das ist unnötiger Stress, den er da hat. Das ist selbstgemachter Stress. Stimmt's? Haben wir das auch schon mal in unserem Leben gehabt? Selbstgemachter Stress. Und dann klagen wir dem Herrn, wie schlimm es uns gerade geht, wie gerade alles so x-mäßig ist. Aber eigentlich sind wir selber schuld dran. Gott hat ihm nicht gesagt, geh auf ein Schiff. Er hat nicht gesagt, lass dich ins Meer werfen. Gott hat auch nicht gesagt, ich lass dich vom Fisch verschlucken. Das ist alles gut, mein Plan. Nein, es war alles Resultat aus Bockigkeit, Ursache und Wirkung. Ursache Bockigkeit, Trotzigkeit, Widerspenstigkeit, Ungehorsam, Stolz, weglaufen. Jetzt endet er, wacht auf im Fisch, im Walfisch wahrscheinlich, was auch immer, Gott weiß es. Und jetzt kommt was Interessantes, weil ich glaube, entweder ist er gestorben oder seine Seele fuhr für einen Moment ins Totenreich. Weil in Vers 7 sagt er, ich sank hinunter zu der Bergengründe. Wir wissen, der Marianengraben 11 Kilometer tief. Schon alleine vom Druck hätte er das gar nicht überleben können, wenn der Wal so tief, ich glaube, ein Wal kann gar nicht so tief tauchen, aber er kann schon einige Meter tief tauchen. Alleine der Druck hätte ihn schon umgebracht. Jetzt sagt er, ich sank hinunter zu den Bergengründe, die Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Also er war im Totenreich. Er war in der Hölle. Er wusste, jetzt ist vorbei. Ob er das Moment, in dem Moment nur geistlich war, weil es ja in der Bibel heißt, Christus ist der Erstgeborene aus vielen Toten, kann es ja, er ja nicht sein. Aber ich glaube, Gott ließ es zu, auf eine übernatürliche Art und Weise, dass er das Erlebnis hatte. Okay? Also er war im Totenreich. Jetzt kommt ein Aber. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, das passiert immer dann, wenn wir Gott weglaufen, verzagt unsere Seele. Wenn wir nicht im Glauben stehen, wenn wir nicht in der Gegenwart Gottes sind, versagt unsere Seele. Nicht der Geist, die Seele. Das ist wichtig für uns. Wir wollen das heute aus der Sicht der neuen Schöpfung lesen. Ja? Gedachte ich an den Herrn, wenn alles zum Ende kommt, menschlich, wenn all unsere Kraft, unser Wissen, unser Antrainiertes, unser Gelerntes zum Ende kommt, dann schreit unsere Seele in Todessehnsucht. Oder in Todesangst. Gedachte ich dem Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Das war ja Denken damals, Gott wohnt im Tempel. War ja auch so. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Jetzt auf einmal. Wo es schon fast zu spät ist, gell? Mein Gelübde will ich erfüllen. Die Frage ist, was war das? Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aus ans Land. Bupp, da war er wieder. Wisst ihr, was das ist, was hier gerade passiert? Charakterschule. Charakterschule, 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 Charakterschule. Die meisten Christen wollen die Salbung. Leg mir die Hände auf. Sie wollen auf die große Konferenz. Sie wollen zum Pastor und Prediger so und so. Sie wollen irgendwo dabei sein. Und das ist nicht Gottes Fokus Nummer eins. Die Salbung gereut Gott nicht. Gottes Fokus Nummer eins ist Charakterschule, 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 Charakterschule. Und wo wird die verändert? Auf der Bibelschule, wenn der Thomas mir die Hände auflegt. Nein, eben nicht. Sondern dein Charakter baut sich in deinem täglichen Leben von Montag bis Sonntag. Wird dein Charakter verändert, Ursache und Wirkung oder eben nicht? Das ist die Entscheidung, ob wir Gott die Erlaubnis geben oder nicht. Seht ihr, was das Problem ist in der Christenheit? Die meisten Christen sind die Jäger der verlorenen Salbung. Wo kann ich wieder was spüren? Oh, war das schön, hat es gekribbelt. Marion, die schwärmt immer heute noch vom Feuertunnel, als wir aus Toronto zurückkamen. Sag, ja, der Feuertunnel ist schön, Marion, aber es ist nicht, was dein Leben baut und verändert. Charakterschule, Charakterschule, Charakterschule. Amen. Zeig mir einen in der Bibel, der nicht durch die Charakterschule ist. Es gibt keinen. Adam, selbst Adam ist durch die Charakterschule. Alle Männer und Frauen in der Bibel mussten durch die Charakterschule. Was heißt es? Tränen, Tränen, Tränen. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden enden. Die Freude am Herrn ist deine Stärke, haben wir vorhin gesagt. Aber du musst zuerst mit Tränen sehen. Und ich habe allergrößten Respekt mit einer großen Warnung vor Männer Gottes oder Frauen Gottes, die in den Dienst gehen und noch nie durch die Charakterschule sind. Und mit Respekt meine ich, wo ich denke, es ist besser, dass du als Kind von 0 Jahren bis 20 durch eine Erziehung deiner Eltern bist. Könnt ihr mal folgen? Als dass du antiautoritär erzogen bist und mit 20 feststellst, dass es da draußen Menschen gibt, die nicht alles machen, was dir gefällt, die nicht zu allem Ja sagen, was du willst und die dir nicht alles geben, was du möchtest. Weil dann wird's hart. Dann wachst du in der Realität auf. Wenn das überhaupt noch reparabel ist. Versteht ihr, was ich sagen will? Bevor du in den Dienst kannst, wie auch immer dein Dienst aussieht, möchte Gott dich durch die Charakterschule führen und da werden die Tränen fließen. Und es passiert im Kleinen. Was passierte mit David, bevor er König war über Israel? Er wurde verfolgt vom König. Und er sah einen König, der ihn täglich töten wollte, Saul. Und er sah und er lernte mit der Hilfe des Heiligen Geistes, Achtung, so darfst du nie werden. Das war die Charakterschule für David. Was passierte, als sein Sohn Absalom ihm den Thron wegnehmen wollte? David verließ Jerusalem und überließ Absalom Jerusalem und den Königspalast und den Königthron und sogar die Krone. Er überließ ihm. Warum? Er lernte, fasse den Gesalbten des Herrn nicht an und er, seine Hauptleute sagen, komm, wir machen ihn platt. Und David sagte, wenn Gott nicht mein Königreich bestätigt, wenn Gott nicht meinen Dienst bestätigt, kann es kein Mensch. Er hatte seine Lektion gelernt. Und so gibt es ganz, ganz viele Männer und Frauen in der Bibel die, und auch in der heutigen Zeit, die durch die Charakterschule gehen. Will das jemand? Wollt es Jona? Jona wollte es nicht. Jona hat es auf die ganz harte Art und Weise lernen müssen. Aber wir schauen uns mal an, wie die Geschichte weitergeht. Wir lesen heute komplett Jona. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Hat Gott seine Meinung geändert? Wird Gott jemals seine Meinung ändern? Nein. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Predige ihr, das ist einer der wichtigsten Sätze, predige ihr, was ich dir sage. Er wusste es bis dahin noch nicht. Gott sagt, predige das, was ich dir sage. Nicht, was du willst, nicht, was du denkst, nicht, was deine Emotionen gerade produzieren, sondern mein Wort. Amen. Halleluja. Und dazu braucht man Gehorsam. Gehorsam ist eine Frucht aus der Charakterschule. Ohne Charakterschule kein Gehorsam. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Könnt ihr euch erinnern? Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung, nicht Lieder singen. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung, die du Gott gegenüber bringen kannst. Deswegen wurde Jesus über alle Maßen erhöht und durfte auf den Thron zur Rechten Gottes sitzen, weil er gehorsam war, wie Philipperbrief uns das sagt. Er war gehorsam bis zum Tod. Nicht irgendein Tod, sondern den Tod am Kreuz. Den Tod am Kreuz. Das war Gottes Wille. Warum war es Gottes Wille, dass Jesus am Kreuz starb? Ich sag dir den Grund dazu. Der Grund, warum Jesus am Baum, am Holz gestorben ist, weil am Anfang der Mensch vom Baum gestohlen hat. Wisst ihr, dass das ein Stehlen war? Gott hat's verboten. Wenn ich etwas nehme, was verboten ist, ist es Stehlen. Der Mensch stahl vom Baum, von Erkenntnis von Gut und Böse, er stahl. Und Gott hat Jesus ans Kreuz getan, um rückgängig zu machen, was am Anfang schief ging. Dann geht's weiter. Seine Hände wurden durchbohrt, weil unsere Hände vom Baum gestohlen haben. Wo wurden seine Hände durchbohrt? Am Baum. Gott kann nicht das Krumme gerade sein lassen. Einer muss bezahlen. Könnt ihr euch erinnern? Seine Füße wurden durchbohrt, weil die erste Prophetie in der Bibel die Füße involviert. Ist das krass? Seine Seide wurde durchstochen, weil Eva von der Seide kam. Er bringt Sühne für Eva, die ihn in die Versuchung führte. Wisst ihr, was am Kreuz passiert ist? Und jetzt kommt der Hammer. Kommt der vierte Punkt. Eine Dornenkrone auf seinem Haupt. Warum? Warum eine Dornenkrone? Der Fluch lag auf der Schöpfung, dass die Erde Dornen und Disteln hervorbringt. Er hat buchstäblich den Fluch auf sein Haupt genommen, um diesen rückgängig zu machen und den Segen wiederherzustellen. Ist das Hammer? Das ist das vollkommene Werk, die vollkommene Wiedergutmachung dessen, was die Menschen versiebt haben. Ursache, Wirkung. Ursache, Ungehorsam, Frucht, Tod. Ursache, Gehorsam, Tod, Leben. Ist das gigantisch, was Jesus getan hat, oder? Halleluja. Und darum hat Gott Jesus über alle Maßen erhöht, weil er gehorsam war. Und zwar 100% zu dem, was der Vater mit ihm vorhatte. Ist das cool? Drei sind wir, gell? Ich habe gerade den Faden verloren. Genau. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Jetzt macht er genau da weiter, wo er, als er die Schiffskarte kaufte, aufgehört hat. Nämlich den ganzen Trubel dazwischen, die ganze Aufregung, den ganzen Schrecken, das ganze Leid, hätte er sich sparen können, hätte er es gleich gemacht. Stimmt's? Also viele Umwege in unserem Leben sind, weil wir nicht gehorsam sind. Und Gott sei Dank leben wir in der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Hä? Wow. So oft ich im Alten Bund lese, denke ich, boah, bin ich froh, dass ich 1970 geboren bin. Und nicht 1870 und auch nicht 570 vor Christus, sondern jetzt, heute und hier. Amen. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott. 3 Tagesreisen groß. Überlegt euch das mal. Du läufst 3 Tage und bist immer noch in derselben Stadt. Das war eine Dimension, die war gigantisch. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. In dieser Stadt lebten 120.000 Menschen. 120.000 Menschen, das lesen wir nachher, aber ich greife es jetzt mal vor. 3 Tagesreisen. Als ich glaube, du schaffst durch Heidelberg zu laufen, vom Anfang bis zu Ende an einem Tag, schaffst du locker. Die Stadt war so groß, dass du 3 Tage brauchtest, von einem Ende zum anderen zu laufen. Leute, das war riesig. Und Gott schickt ihnen dahin ein Mann. Und die Frage ist jetzt, 120.000 hören die einem zu? Wenn Gott dich heute irgendwo hinschicken wird, nach Mannheim, nach Hamburg, irgendwo und sagt, hey, würden wir uns freuen? Oder würden wir, wo ist denn das nächste Schiff? Ich habe noch 20 Euro für eine Fahrkarte. Ja, machen wir lieber noch ein bisschen Charakterschule. Ich auch. Ja? Jetzt kommt ein Vers, der haut mich um. Welcher Prophet von euch, wenn du prophetisch berufen bist oder nur ein prophetisches Wort hat, wer von euch würde gern eine Reaktion von den Leuten haben, die sagen, okay, du hast recht. Wer von euch wird sich freuen? Wer von euch wird sich freuen über eine große Stadt in Deutschland mit 120.000 Leuten, wo die sagen, okay, was sollen wir machen? Wir glauben dir, dass du von Gott gesandt bist. Wie würdest du reagieren? Ach du grüne Neun, jetzt glauben die mir auch noch? Oder würdest du sagen, Halleluja, es funktioniert. Wir würden uns freuen, oder? Jona war ein ganz seltsamer, komischer Typ. Aber ich denke mir so im Nachhinein, wenn Gott ihn ausgesucht hat, da gibt's Hoffnung für uns. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte sein Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in Asche. Die setzten sich in Dreck. Das war ein äußerliches Zeichen, was in dem Herz passierte. Sie legten ihren Schmuck und ihre Purpurkleider ab, ihr teuren Gewänder, ihre Armani-Anzüge zogen sie aus, taten einen Kartoffelsack über sich, über ihre Blöße und setzten sich in den Staub und in die Asche. Und ließ an ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen. Mit anderen Worten, ihr sollt körperlich anfangen leiden. Hunger und Durst ist Leid für unser Fleisch. Unser Fleisch soll leiden, lieber leidet das Fleisch eine kurze Zeit im Fasten, als dass es von Gott vernichtet wird. Amen. Halleluja. Mensch und Vieh und heftig zu Gott rufen, sie sollen heftig zu Gott rufen, es ernst meinen. Und ein jeder kehrte um von seinem bösen Wege, wow, um vom Frevel seines Handelns und seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Die Leute waren gut drauf in Ninive. Erst ganz schlecht und dann ganz gut. Hammer, oder? Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Seht ihr, was passiert? Buße bringt Rettung. Buße und Umkehr bringt immer Rettung. Charakterschule, und wenn sie knallhart ist, bringt immer Frieden und Rettung. Seht ihr das? Sie gingen durch einen Schnellkurs der Charakterschule. Da war vorher wahrscheinlich alles Mögliche. Glücksspiel, Prostitution, Sauferei, Fressgelage, alles der Stadt. War alles da, was Gott ein Gräuel ist. Und dann taten sie Buße, sie kehrten um, sie merkten, hey, wir nehmen das ernst, was der gesagt hat. Jetzt könnte man ja meinen, der Jona freute sich darüber. Wir können jetzt echt meinen, dass er Gott lobt und preist und sagt, Halleluja, Gott, sie haben umgekehrt, jetzt bin ich raus aus der Nummer, ich hab's gemacht, ja, es war ein Umweg, es war heftig, es war Charakterschule auch für mich, aber jetzt haben sie umgekehrt, jetzt kann ich gehen. Schauen wir uns mal an, wie der Typ reagiert. Das aber verdroß Jona sehr. Was war denn das für einer? Der erwartete, dass Gott eine Stadt vernichtet mit 120.000 Menschen. Einfach mal so. Und so einen sucht Gott raus. Ich habe mich echt gefragt, wo ich das gelesen habe. Gab es da niemand anders? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte Gott ihn nicht rausgesucht. Gott muss nehmen, was er hat. Deswegen sind wir heute Morgen da. Amen. Aber ich sag dir eins. Gott kann aus dem größten Loser durch die Charakterschule einen Giganten machen. Amen. Mose hat gestottert. Stell dir mal vor, Mose geht vor den Pharao. Pharao, du, lass mein Volk ziehen. Die hätten alle gelacht. Denkst du, Junge, das machst du aber nochmal. Geh mal nach Hause üben, dann kommst du wieder. Nee, Gott benutzt immer Leute, die eigentlich völlig unfähig sind und befähigt sie. Erstens, weil es ihm gefällt. Zweitens, weil es ihm Spaß macht. Drittens, weil er erwählt, was die Welt nicht will. Und viertens, weil er weiß, er alleine bekommt das volle Maß der Ehre und der Anerkennung und des Dankes. Amen. Halleluja. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Aber der war voller Selbstherrlichkeit. Unfassbar, was Gott erwählt. Oder? Das aber verdroß Jona sehr. Und er war zornig. Der war sogar zornig. Und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja genau der Grund, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Jetzt kommt warum? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger, langgütiger und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank gehabt, oder? Wie hat denn der getickt? Gott schickt ihn in eine Stadt, um 120.000 Seelen zu retten. Und er weiß, ja, wenn die dann umkehren und Buße tun, dann war alles umsonst. Ich wollte Feuerwerk sehen und Feuer vom Himmel und dann passiert das nicht. Ich krieg meine Las Vegas Show nicht, wenn die umkehren. Und jetzt gibt er das sogar offen zu und sagt, ich wusste genau, dass du gnädig bist und denen vergibst, wenn sie umkehren. Aber tickst du noch richtig? Tickst du noch richtig? Ich denk mir, was... Gott, was hast denn da für einen Typ erwählt? Gnade für mich, aber nicht für alle. Gott, spuck mich aus dem Walfisch raus, mach mich wieder lebendig, Gnade für mich, vergib mir, aber die nicht. Auch eine Charaktersache, ne? Schon mal dich selber ertappt, wo du denkst, Herr, vergib mir, und dann drehst du dich rum und sagst, oh, der, Punkt. Das ist unser Fleisch. Wir müssen immer wieder von vorne durch die Charakterschule, aber es wird immer besser. Es wird immer besser. Amen. So, Jetzt kommt er wieder auf eine super Idee. So Leute haben immer super Ideen. Vers 3. So nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Junge, 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 wie war der denn drauf? Er möchte jetzt lieber sofort sterben, weil er nicht sehen darf, dass die anderen sterben müssen. Was ist denn das für ein Typ? Hä? Und sowas steht in der Bibel. Der gibt mir Hoffnung für manche Leute auf diesem Planeten, dass Gott die doch noch gebrauchen kann. Unfassbar. Erst hat er Todesangst, als er im Totenreich ist. So schreit er zu Gott, ich will mein Gelübde erfüllen, ich mach alles, was du von mir willst. Dann geht er dahin, macht, was Gott ihm gesagt hat, die tun Buße, kehren um, leben wahrscheinlich fromm. Wie lange wissen wir nicht, ist auch egal. Und dann steht er dahin und schmollt und bockt. Das Resultat passt mir nicht. Das passt mir überhaupt nicht in mein Konzept. Ich hätte dich so gern brutzeln sehen. Keine Ahnung, was der alles sich gewünscht hat. Passiert es nicht, bockt er. So nimm nun Herr meine Seele von mir. Jetzt kannst du mich töten, weil das macht mir hier keinen Spaß mehr. Hier ist kein Action, hier ist keine Show, hier passiert gar nichts mehr. Die sind alle lieb und brav, das ist langweilig. Aber der Herr sprach zu ihm. Ist gut, dass der Herr noch mit ihm spricht, ne? Selbst bei hoffnungslosen Fällen spricht der Herr. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus. Jetzt wird's noch lustiger. Der Typ hat echt einen an der Waffel gehabt. Jona ging zur Stadt hinaus, ließ sich östlich der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Er saß bei ARD und ZDF in der ersten Reihe. So eine 3D-Brille, boah, gleich geht die Show los. Hoffentlich werden die doch noch vernichtet. Ich bin jetzt aus der Stadt raus, ich sag denen nichts mehr vom Buße, vielleicht machen sie wieder alles rückgängig und leben wieder wie vorher und dann kommt ja doch noch die Vernichtung. Ja, wie tickt denn der? Wie war denn der drauf? Ich sag, was sein Problem war, war totale Selbstzentrierung. Der drehte sich nur um sich, ich, mich, mir und meins. Gott, der Herr, aber ließ ein Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab, seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich über den Rizinus. Wahnsinn. Manche Menschen freuen sich über die Natur mehr als über die Menschen, die errettet werden. Das ist echt interessant, gell? Manche wollen die Wale ins Meer schieben und die Bäume retten und was sie alles machen und denken, die tun Gott einen Gefallen. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben für die Menschen, nicht für den Wald oder für die Wale im Meer. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, als die Sonne wieder kam und es wieder verdammt heiß wurde, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Super, oder? Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf. Der hatte echt einen Sonnenstich. Dass er matt wurde. Der war ein bisschen matschig in der Birne. War er vorher schon, aber jetzt noch mehr. Da wünschte er sich den Tod abermals. Seine Seele spricht mit ihm, nicht sein Herz. Unser Herz liebt Gott, aber unsere Seele quatscht immer da rein. Jetzt wär's gut zu sterben. Jetzt wär's gut, die Erde zu verlassen, oh Herr. Jetzt wär ein guter Moment für die Entrückung. Schon mal deine Seele quatschen gehört? Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu ihm, Jona, meinst du, dass du recht zürnst um des Rizinus willen? Er sprach, mit Recht zürne ich bis in den Tod. Der war echt mutig, oder? Der hatte ein paar dicke Hosen angehabt, damals schon, um mit Gott so abzugehen. Bis in den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Was sagt ihm Gott da? Ich bin derjenige, der alles Leben gibt, wachsen lässt und es auch wieder sterben lässt. Ja? Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, hörst du was, die da draußen wissen es auch nicht, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch noch viele Tiere. Gott hat sogar Erbarmen für die Tiere. Heftig, oder? Und die Geschichte ist zu Ende. Jetzt könnte man sich fragen, wie ging das weiter? Eine kleine Geschichte in der Bibel mit so extrem viel Inhalt. Charakterschule. Haben wir manchmal auch den Wunsch, dass jemand das Unheil widerfährt oder dass der mal gezüchtigt wird, dass der mal gezeigt bekommt, wo es lang ging. Schon mal auch gewünscht, jetzt könnte mal Gott dem mal so eine linke oder eine rechte verpassen oder einen Undercut oder irgendwas machen. Leute, ich bin so froh, dass Jesus in meinem Leben ist. Du auch? Und ich bin dankbar für jede Träne, die ich in meinem Leben vergossen habe, weil ich weiß, es bringt Frucht in meinem Charakter. Und ich weiß eins, wenn Gott die Wunder bringt, die wir jetzt in der Azusa gehört haben und wo wir uns danach ausgestreckt haben als Gemeinde, wir können es eh nicht produzieren. Es liegt an Gott. Leute, wenn es nicht kommt, deswegen werde ich nicht depressiv. Ich mache weiter wie immer. Wenn es kommt, Halleluja, ich freue mich. Wenn Gott 120.000 Menschen rettet, ich freue mich. Du auch? Wenn das Verderben nicht kommt. Aber ich habe eines verstanden in der Azusa Street, genauso wie bei Jonah und genauso in meinem Leben. Wenn ich nicht durch die Charakterschule gehe, können die Dinge nicht kommen. William Seymour setzte jeden Abend diese Holzkiste auf sein Haupt. Das tat er, um den Menschen zu zeigen, nicht durch mich, nicht meine Fähigkeit, nicht meine Kraft, nicht weil ich toll bin, nicht weil ich ordiniert bin, nicht weil mir jemand die Hände aufgelegt hat, nicht weil ich super duper bin. Gott nimmt ein Kind von zwei Sklaven, was auf einem Auge blind ist, das sah damals bestimmt nicht schön aus, ob das Auge noch drin war oder nicht, das sieht nicht schön aus. Jemand völlig Unfähiges in einer Zeit, wo die Rassentrennung am schlimmsten war. Und nimmt so einen Mann und bringt da solche Wunder. Charakterschule, 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 Charakterschule. Und wenn du jetzt ganz ehrlich mal rumschaust, es gibt nicht viele Christen, die ich kenne, die bereit sind, durch die Charakterschule zu gehen. Ich sage dir heute ein Geheimnis. Immer wenn du denkst, ich komme nicht mehr hierher, ich gehe, ich verlasse die Gemeinde, ich höre auf, ich mache das nicht mehr länger mit, dann bist du in der Charakterschule. Wenn du denkst, alles ist super, ich freue mich so, oh, ich gehe so gerne her, das ist gut, das habe ich auch gerne. Aber ich sage dir, wenn Gott dich durch die Charakterschule geht, drehen deine Emotionen durch. Und dann denkst du, weglaufen ist die Option. Ich brauche eine Fahrkarte nach Tarsis. Kommt uns das bekannt vor? Aber wenn du durchhältst und wenn du das Neue Testament liest, Jesus sagt so oft, wer aushart bis zuletzt, wer aushart bis zuletzt, wer aushart bis zuletzt. Warum sagt er das so oft? Weil viele auf dem Weg aufgegeben haben. Jesus hatte Glauben für Judas bis zur letzten Minute am Abendmahl. Bis zur letzten Minute hatte Jesus Glauben für Judas, kehr um, tu Buße, gehe durch die Charakterschule. Er gab ihm die Kasse, dem Jünger, der das Geld mehr liebte als Jesus. Er gab ihm die Kasse und sagte damit, ich vertraue dir trotzdem. Lerne mit Geld umzugehen. Wie nennt man das? Charakterschule. Hör auf, das Geld zu lieben, mehr als mich, mehr als Gott. Wir hätten das anders gemacht. Wir hätten alle gewarnt und gesagt, pass bloß bei dem auf. Dann lass ja dein Geldbeutel nicht offen liegen. Aber Jesus war ganz anders. Am Abendmahl wussten die Jünger nicht, wer Jesus verraten wird. Sie fragten, wer wird sein? Das nenne ich eines der bemerkenswertesten Dinge in der Bibel. Dass Jesus ihn genauso behandelt hat, bis zur letzten Minute. Und ihr müsst überlegen, er ging nicht weg und tat irgendjemand anders was Böses. Er tat es Jesus selbst. Und Jesus hat ihn nicht bloßgestellt, noch ihn irgendwie in den Scheinwerferlicht gerückt und gesagt, oh, guck mal, der ist es. Die Jünger wussten bis zu dem Abend nicht, wer ist es. Und Jesus, und das glaube ich, hat bis zum Schluss gehofft, dass er umkehrt. Und er verkaufte Jesus für 30 Silberlinge. Wir kennen die Geschichte. Und als er merkte, was er getan hat, als es zu spät war warf er die 30 Silberlinge zurück in den Tempel. Die wollten die nicht. Das war Blutgeld. Mit dem Geld wurde ein Acker gekauft und auf dem Acker wächst bis heute nichts in Israel. Da wächst nichts, der ist tot. Weil der Fluch drauf ist. Seht ihr, wie wichtig Charakterschule ist? 3 Jahre vergeudet. Judas hat 3 Jahre vergeudet. Er hat nicht verstanden, um was es ging. Als Maria kommt und mit Öl Jesu Füße salbt, was ein Jahreslohn war. Im Durchschnitt in Deutschland ist ein Jahreslohn 30.000 Euro, ist so Durchschnitt. Überlege mal, heute käme jemand und salbt dich mit Öl, die ganze Flasche, nicht 3 Tropfen, was 30.000 Euro gekostet hat. Wie würdest du reagieren? Was würdest du denken? Wärst du wie Judas, der sagt, oh, das hätte man den Armen geben können. Die Armen waren sein Alibi. Er dachte, wenn ich die 30 in der Tasche hätte, könnt ihr folgen. Ob das dann noch 29,5 sind, wem fällt das auf? Jesus hat mal gesagt, wer im Kleinen treu ist, den setzt er über Großes. Amen. Ist Gott gut? Zum Abschluss habe ich noch ein kleines Leckerli für euch. Das habe ich die Woche gesehen, habe gedacht, das gefällt mir, das muss ich euch weitergeben. Da hat ein Prediger gesagt, wie alt war Adam, als Gott ihn schuf? Zwischen 25 und 35. So, von der Optik. Einigen wir uns da drauf? Vielleicht war er 25, vielleicht 35, so von der Optik, von der Erscheinung, wie man ihn eingeschätzt hätte. Der war aber einen Tag erst alt. Er sah aber aus wie 35. Er war aber erst einen Tag alt. Jetzt wird es schwierig für uns. Weil für die da draußen und die Evolutionserzähler wird es noch schwieriger. Die sehen nämlich die Erde und denken, die Erde ist Millionen von Jahren alt, die wurde aber in wenigen Tagen geschaffen. So wie Adam auch. Wenn du Adam treffen würdest, würdest du sagen, der Mann ist 35 Jahre alt. Der war aber erst einen Tag alt. Und sie schauen die Erde an und verstehen nicht, dass die in wenigen Tagen geschaffen wurde und denken, die ist Millionen von Jahren alt, weil die Erde aussieht wie Millionen von Jahren alt, so wie Adam aussah wie 35 Jahre alt. Er ist aber nicht wahr. Ist das cool? Das hat mir super gefallen zum Verstehen. Ich dachte, das gebe ich euch noch so als kleine Kirsche auf der Torte mit. Wenn ihr argumentiert oder wenn ihr diskutiert. Die Erde wurde vollkommen erschaffen mit allem, was da ist. Die Bäume, das Wasser, die Tiere, alles hat Gott in wenigen Tagen erschaffen. Wir wissen das. Und jetzt schauen die Menschen irgendwo hin und denken, das hat alles irgendwie sich entwickelt. Hat es nicht. Ich habe jetzt wieder eine Sendung gesehen über Termiten. Termiten haben immer im Darm so Crickets, das heißt auf Englisch Cricket, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, so Art Parasiten. Und diese Parasiten verdauen das Holz im Magen-Darm von den Termiten. Die Termiten selber können gar nicht verdauen. Diese Parasiten können nur leben in dem Magen-Darm von den Termiten. Was war denn zuerst? Die Parasiten oder die Termiten? Interessant, oder? Ich liebe solche Sachen. Und die sehen das und die begreifen immer noch nicht, wie groß Gott ist. Dass das alles, du kannst mir auch einen Computer hier hinstellen und sagen, der ist durch den Urknall entstanden. Nein, es gibt einen Schöpfer für den Computer. Es gibt ein intelligentes Wesen, was sich das überlegt hat, das konstruiert hat, das gebaut hat, dessen Existenz gebracht hat und die Software draufgespielt. Es war kein Zufall. Nichts entsteht durch Zufall. Und unser Gott ist so groß, dass er dich liebt. Gott hat was vor mit uns. Glaubt ihr das? Leute, lasst uns in den Geburtswehen bleiben. Das, was ich spüre. Lasst uns in den Geburtswehen bleiben. Lasst uns weiter beten, dass das, was Gott vorhat, tun kann. Und der Teufel ist wütend. Er ist richtig wütend. Er will nichts davon, dass das in Existenz kommt. Aber Gott ist größer. Amen. Wir bleiben dran. Wir beten weiter. Und wir glauben an die Wunder Gottes. Wir wollen, dass die Wunder passieren. Und ich wünsche mir die Wunder, ich glaube, du wünschst dir die Wunder auch. Und das wird kommen. Gott wird es tun. Irgendwie, irgendwo, das ist nicht die Frage. Das ist Gottes Plan. seine Verantwortung. Er ist der Dirigent und wir sind das Orchester. Wir schauen und warten auf unseren Einsatz und spielen die Noten, die er uns zeigt. Und alle zusammen machen das Lied. Nicht der Einzelne, sondern alle zusammen. Und ich glaube, wir werden noch Kontakt bekommen zu weltweiten Gemeinden oder zu Gruppen oder wie auch immer, die auch so ticken wie wir, die eine ähnliche Geschichte haben, die ein ähnliches Herz haben, die ähnlich brennen für den Herrn. Amen. Komm, wir beten zum Abschluss. Lass uns mal aufstehen. Ich spüre einfach, dass wir dem Herrn Antwort geben mit der Charakterschule. Vater, wir kommen heute Morgen vor dich und ich gebe dir Erlaubnis, weiterhin an mir mit der Charakterschule zu arbeiten, mich weiterhin durch die Charakterschule zu führen. Ich bete, dass du mich so veränderst, wie du mich haben willst, nicht wie die Welt mich will oder wie Mensch will oder wie ich mich selber gerne hätte. Ich bete, dass du mich so veränderst, dass du mich gebrauchen kannst für diese Endzeit, für diese Endzeiternte, für die Menschen da draußen. Vater, wir wollen auch, dass die 120.000 und all die Tiere gerettet werden. Wir wollen, dass die Menschen umkehren. Wir wollen, dass sie zu dir finden. Und wir beten, dass wir willig sind, dass wir fähig sind, dass wir in der Freude des Herrn vorwärts gehen, dass wir auf dich schauen, Jesus. Wir beten, dass wir nicht wie Jona sind, bockig, trotzig, weglaufen, uns am Unheil erquicken wollen, uns am Unheil erfreuen wollen. Wir sagen nein. Vater, wenn irgendwo in meiner Seele oder in meinem Herzen noch ein Fleck ist, der sich sehnt am Unheil für andere, dann nimm es weg. Egal wer es ist, egal um wen es sich dreht, nimm es raus. Beschneide mich, reinige mich, heile mich. Heile mein tiefstes Inneres heute Morgen, wenn irgendwo noch Groll und Hass ist gegen irgendeine Gruppe von Menschen oder gegen irgendeine Art von Menschen, nimm es weg, nimm es raus, heile mich. Danke, dass du mein Arzt bist und du heilst alles. Und da, wo du schneidest, gibt's keine Narben. Da, wo du schneidest, bleibt nichts zurück, keinerlei Erinnerung, sondern du nimmst es weg und dann ist es weg. Vater, das Vertrauen haben wir heute Morgen zu dir. In Christus Jesus, im Heiligen Geist, dass du uns so veränderst und du uns so beschneidest, damit es ja weg ist für immer und dass wir rein sind. Du möchtest eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Du möchtest Kinder haben, die nicht behindert sind, sondern du möchtest gesunde Kinder haben, denen es wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass du dieses tiefe Werk hier weiter tust in der Church at the River und bei denen, die im Internet zuhören. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen liebst, mit jedem Einzelnen einen wunderbaren Plan hast. Vater, wir legen heute Morgen jede Fahrkarte, die wir im Geist schon irgendwo gekauft haben, reserviert haben, wir legen sie dir heute Morgen auf dem Altar. Und wir sagen, Vater, verbrenne du meine Fahrkarten. Wo ich weglaufen will, wo ich wegrennen will, wo ich dir aus der Schule gehen will, wo ich ja raus will aus deinem Plan, wo ich keine Lust habe auf das, was du zu mir redest, wo ich bockig, trotzig bin, wo ich ja rebellisch bin, selbstsüchtig bin. Nimm das weg und reinige mich, Vater. Ich möchte gute Früchte haben. Ich erinnere euch an die Predigt vom Weinberg von Vanessa. Ich möchte eine Beschneidung haben, damit noch bessere Trauben kommen mit noch besserer Qualität. Und manchmal ist es nötig, auch gute Trauben abzuschneiden, scheinbar gute. Vater, ich danke dir, dass du das tust und dass du treu bist und dass du weiter an mir arbeitest. Danke, dass ich mich ganz auf dich verlassen kann. Nicht auf mich, sondern auf dich. Halleluja. Vater, als Pastor dieser Gemeinde danke ich dir, dass du jedes einzelne Schaf liebst und mit jedem einzelnen Schaf einen wunderbaren Plan hast. Vater, auch heute Morgen bete ich, dass jede Enttäuschung die Herzen verlässt. Jetzt jede Enttäuschung. Wir wissen, Enttäuschung ist wie Entgiftung. Und Vater, ich bete heute Morgen, dass wir frei werden von jedem Gift und frei werden von jeder Täuschung, die in unserem Leben ist, die vielleicht noch Fuß fasst oder die irgendwo angewachsen ist. Vater, wir wollen, dass jeder Parasit, auch die Nispeln oder Mispeln, wie die Dinger heißen, dass die weggehen. Wir wollen, dass du das wegschneidest, das, was nicht zu unserem Stamm gehört und nicht zu unseren Ästen gehört, dass das weggeht. Jeder Parasit, jedes faule Ding geht jetzt weg und verlässt unser Leben in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Vater, danke, dass du uns gehorsam machst und dass es dein Werk ist, was du in unserem Leben tust. Danke, dass wir auch zurückblicken können und Danke sagen für jede Träne, für jede Traurigkeit, für jedes Tal der Tränen. Danke, dass du an uns arbeitest. Und danke, dass das nicht umsonst ist, sondern alles hat Ziel und Zweck. Auch wenn wir es manchmal in der Veränderung nicht verstehen, aber du hast ein Ziel und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke für deinen Frieden, der größer ist als jede Vernunft dieser Welt. Danke für deine Zusage, dass du treu bist, uns nie verlässt noch versäumst. Danke, dass du bei uns bleibst, alle Tage bis ans Ende dieser Erde, bis ans Ende dieser Weltzeit, bis ans Ende des Gnadenalters. Danke, Vater, für deinen Frieden. Danke jetzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass du am Kreuz ausgerufen hast, es ist vollbracht. Danke, dass wir auch heute gehört haben, dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass wir verstanden haben, dass du alles, was Adam verloren hat, wiederhergestellt hast und weit darüber hinaus. Du hast uns gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Danke, dass ich niemals mehr gesegneter bin, als ich heute, jetzt und hier bin. Danke, dass ich Zugang habe zu meinem Erbe. Danke, dass ich reich gemacht bin zu jedem guten Werk in Christus Jesus. Danke, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und ich sage meiner Seele, Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Komm raus aus dem Jammertal. Komm raus aus dem Selbstmitleid. Und fang an, den Herrn zu loben und zu preisen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass ich mein größter Prediger bin in meinem Leben. Danke, dass du durch deinen Geist zu mir sprichst und bestätigst oder dementierst. Und danke, dass ich frei bin. In Christus Jesus. Halleluja. Amen. Wow, Halleluja. Gott ist gut, oder? Amen. Halleluja.